Menstruationsurlaub für Frauen, 3 Tage im Monat. Ich sehe es als Fehler.
War das von vornherein auch schon so eine Erwartungshaltung?
Die Erwartungshaltung von außen an Unternehmer und deren Kinder ist klar, dass die in die Fußstapfen treten. Ob die das wollen, können oder nicht, ist eigentlich mal von außen gesehen mal für alle egal.
Ein herzliches Willkommen zum Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Ich darf heute begrüßen Isabel Grubb-Kofler zu Gast bei uns. Hergereist aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Hallo, liebe Isabel.
Hallo, lieber Randolph. Danke für die Einladung zu eurem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Du warst ja letztes Jahr schon bei unserem Top-Arbeitgeber-Kongress, warst auf der Bühne, hast berichtet, heute bei uns im Podcast. Und damit die Leute dich einmal kennenlernen, stell dich doch einfach nochmal selbst vor mit deinen Ämtern, die du auch alle so innehast, damit man so ungefähr umreißen kann, wer du bist.
Okay, gut. Übrigens ein tolles Event gewesen letztes Jahr bei euch. Danke, dass ich dafür auf die Bühne durfte. Und also ich bin Isabel Grubb-Kofler, Unternehmerin, 39 Jahre alt, begleite Gründerinnen, Gründer, Startups, bin Landesvorsitzende der Jungen Unternehmer Baden-Württemberg, habe auch Beiratsämter. Also ich bin sehr umtriebig, liebe alles zu bewegen, was die Wirtschaft, Familienunternehmen anbelangt und versuche da auch zu transformieren und da auch auf wesentliche Punkte aufmerksam zu machen, außerhalb auch unserer Firma Plastromeier, also quasi über die Grenzen hinaus auch.
Plastromeier ist ein Familienunternehmen, das führst du mit deinem Vater, ihr habt da um die 250 Mitarbeiter, korrekt?
Genau, exakt.
In dritter Generation, da interessiert mich natürlich als allererstes mal so, weil ich denke mal, da bist du ja gestartet, diese ganzen Ämter und alles, was so hinten raus ist, da sind wir dann im Laufe der Zeit oder bist du da auch hingekommen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, Plastromeier, wie seid ihr eigentlich entstanden, wie bist du in das Ganze hineingerutscht und ja,
das ja. Kann ich erklären, ne? Also super gerne. Du sagst es schon richtig, 3. Generation bin ich jetzt. Also mein Großvater Dr. Franz Grubb hat die Firma Plastromeier gegründet 1957, damals als 100%ige Tochter der Firma Trigema. Trikot waren Gebrüder Meier, Trigema. Und damals hat man schon festgestellt, dass die Textilbranche notleidend war. Also mein Opa hat es damals festgestellt. Und dann wurde aus Diversifizierungsgründen dann die Firma Plastromeier gegründet, Plastik Trochtelfingen Meier. Wir beschäftigen uns mit 4 Bereichen. Das heißt, jeder deutsche Haushalt hat etwas von uns, produziert es zu Hause, aber im Konkreten, also Kunststoffteile, Werkzeugbau, Kabel und Montage. Wir produzieren für Marken, das heißt Wasserkocher, Staubsauger, Haushaltsgeräte, Medizintechnik, also in allen Branchen. Und es ist dann mein Vater in die Firma hineingestiegen nach seinem Studium, als quasi als 2. Generation. Die Firmen wurden dann voneinander komplett getrennt, also Plastromeier dann unabhängig von Trigema. Und so konnte die nächste Generation frei weiterarbeiten, ohne in Abhängigkeit zueinander zu sein. So sind wir familiär alle sehr gut verbunden und im Frieden. Und ich selber bin seit 2011 ins Unternehmen gekommen, direkt nach Abschluss meines Masterstudiums in International Business, damals von New York direkt nach Trochtelfingen. Ich hatte keine externe Station davor, also direkt nach dem Studium rein. Das war so der typische Weg, wie auch mein Vater in die Firma gegangen ist und den bin ich dann gefolgt. Und viele sagen ja auch, man sollte erstmal woanders hingehen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es anders gewesen wäre. Mein Weg war dieser und war dann zunächst mit meinem Master dann in der Firma, aber erst als Trainee und dann in unterschiedlichen Bereichen, Personal, Produktionsplanung, habe mich da überall rein gearbeitet, auch zunächst ohne Führungsverantwortung und nach einer Zeit dann auch mit Führungsverantwortung, habe dann noch nachträglich, nebenberuflich das Kunststoffmodul Verfahrenstechnik studiert, am Institut für Kunststofftechnik. Für mich selber als Know-how, habe ich das für mich gebraucht, um Selbstbewusstsein aufzubauen, damals in jungen Jahren. Ich dachte, okay, ich muss das alles wissen, wie das geht. Habe mich da
Aber du einfach mitreden kannst in der Firma, wenn du da Bereiche übernimmst und führst.
Also mitreden, ich meine, ich hatte ja schon einen Master in International Business, aber gefühlt war ich ja ich bin in einer Männerdomäne. Und für mich war es nicht ausreichend genug, ja, weil wir sehr viel gutes Fachpersonal haben, kompetente Partner, Lieferanten, Kunden. Und in dem Bereich Verfahrenstechnik, in dem wir uns befinden, hatte ich einfach zu wenig Know-how. Hat mir selber einen extremen Druck gemacht. Und für mich war es dann für mein Selbstbewusstsein das Wichtigste, dass ich mich inhaltlich fit mache. Insbesondere, wenn ich sage, als Frau dann in so einem Unternehmen vor solchen kompetenten Mitarbeitern zu stehen, auch dann zu führen später mal. Deshalb, das war für mich wichtig, das mit Know-how und Können und nicht mit, ich bin die Tochter vom Chef, dann da in die Rolle zu kommen. Und das war so mein Weg. Und seit 2015 bin ich in der Geschäftsleitung, führe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Vater. Und mein Fokus jetzt zwischenzeitlich ist das Thema Strategie, Marke und Innovation. Alles natürlich auch in Außenkontakt. Und ja, so leben wir das.
Ich finde es ja immer wieder spannend. Also viele sehen ja Nachfolger von Familienunternehmer als privilegiert an, weil ja so eine gewisse Substanz ja auch schon da ist. Gleichzeitig bringt es ja eine Riesenverantwortung mit, in diese Rolle möglicherweise reinzuwachsen. Wie bist du mit den Themen so aufgewachsen? Wie bist du mit den Themen anfangs in Kontakt gekommen? Was sind so vielleicht auch deine ersten Erinnerungen in frühester Kindheit, wo dein Vater dich vielleicht damit so auf diese Reise genommen hat? Oder wie war das so?
Ja, also so während der Kindheit, ich meine, wir waren sehr viel, mein Bruder, ich habe ja auch einen Bruder noch, ein älterer Bruder, wir waren sehr viel in der Firma, bei uns auch am Mittagstisch mit meiner Mama auch zusammen haben wir...
Hat die auch mitgearbeitet?
Genau, hat auch gearbeitet und wir haben sehr, sehr viel natürlich über die Firma geredet. Das war so ein Teil unseres Lebens natürlich. Das war also gefühlt nicht so speziell, weil man merkt es ja in jungen Jahren nicht, in welchen privilegierten Situationen man hineingeboren wird. Aber du sagst es schon richtig, zum einen sehr privilegiert, aber zum anderen natürlich auch Fluch und Segen zugleich. Weil ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist Kunststoffbranche, es ist Verfahrenstechnik. Ich selber war nie, auch von Kind auf nicht diejenige, die gesagt hat, das ist mein Love-Gebiet und dort will ich unbedingt rein oder dort ist meine Leidenschaft, sondern das war für mich eigentlich gar nicht so relevant. Ja? Mhm. Und deshalb sage ich jetzt gerade Fluch und Segen zugleich, viele, die selbst gewählt ihr Studium oder ihre Ausbildung machen und dann auch selbst gewählt in ihren Arbeitsplatz dann sich bewerben, wählen alles selbst in ihrer Branche, in ihrem Bereich und gehen dort voran. Und bei mir war es natürlich dann ein Stück weit, wenn ich im Familienunternehmen bin, vorgegeben. Die Branche, das Umfeld, der Standort. Und das darf man nicht unterschätzen.
Und war das von vornherein auch schon so eine Erwartungshaltung? Weil ich habe viel mit Familienunternehmen auch gearbeitet, in der Unternehmensnachfolge. Da war das halt schon immer so vorausgesetzt, ja, dass die Kinder da vielleicht... Also bei den einen war es wirklich so ein Wunsch, hoffentlich machen die das, wenn die das nicht machen, ist es auch. Und bei den anderen ist so, ja, ist das schon vollkommen klar. Wie war das bei euch so? Oder?
Ja, also der Wunsch war natürlich da, das wusste ich auch. Ich glaube, das ist auch insgeheim der Wunsch aller Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die Kinder dann...
Weil eigentlich widersprechen.
Aber es ist nun mal so, ich meine, und das ist auch ein Riesendruck, ne? Weil... von einem Fußballprofi erwartet man auch nicht, dass das Kind nachher Fußballprofi wird. Ne? Aber die Erwartungshaltung von außen an Unternehmer und deren Kinder ist klar, dass die in die Fußstapfen treten. Ob die das wollen, können oder nicht, ist eigentlich mal von außen gesehen mal für alle egal. Aber das ist ein extremer Druck. Ne? Und auch nicht nur für die Familie selber, sondern auch für das Unternehmen. Weil oftmals liegen ja die Fähigkeiten gar nicht darin. Jetzt habe ich mich interessehalber natürlich auch für Betriebswirtschaft entschieden, aber nicht ursprünglich für Technik, nicht ursprünglich für Verfahrenstechnik. Dort ist jetzt nicht quasi mein größtes Talent. Ja, ich
wurde ja später gesagt, dass ich hole das irgendwie nochmal nach, wenn ich es ja nochmal studiere, damit ich da nicht so, ne?
Genau, also ich habe es nachgeholt, um das Know-how zu haben, aber es ist nicht das, wo ich sage, da blühe ich drin auf, das ist das, was ich immer drin machen wollte, sondern ich brauche es, um meinen Job zu machen, um kompetent in meinem Job zu sein. Ja? Das, was ich kann, ist Personal, ist Marke, ist Thema Leadership. Das ist jetzt, was sich herausgestellt hat in dem Prozess, ist das, was ich gerne mache, das, was ich auch gut kann, was sich bewährt und wo ich auch Erfolge drin habe am meisten. Und deshalb war auch mein Wunsch, wenn ich dann in die Fußstapfen trete oder wenn ich dann in Verantwortung komme, dass das auch meine Fokusgebiete werden.
Wann war denn da so der Punkt? Also ich nehme mal das Beispiel so C&A. Ich habe eine Geschichte über die gelesen. Die haben ja gesagt, ja, wenn du hier ins Unternehmen willst, dann gehst du studieren und 3 Jahre nach hast du noch Zeit, dich zu entscheiden und dann gehst du entweder rein oder bist raus. So, Wie war das denn so bei euch? Also wie ist das denn so gekommen? Oder dann gesagt, ja, okay, ich mache das jetzt so. Irgendwie.
Also bei uns gab es ehrlicherweise nicht so ganz Klarheit und nicht so ganz Struktur. Ist leider, leider oftmals so. Ich bedauere das auch, dass wir es nicht so ganz klar haben. Und so nach wie vor viele Dinge sind da nicht so klar ausgesprochen. Es war dann so nach meinem Studium oder als ich in New York war mein Vater derjenige, der gesagt hat, es wäre schon schön, wenn du in die Firma kommen würdest. Und habe ich dann auch gesagt, na gut, die Chance, die du bekommst, man sieht ja auch, es ist eine privilegierte Chance. Ich habe es auch gesehen, was es bedeutet, wenn man sich quasi dem offenen Markt stellen muss. Also das heißt, wenn man so eine Chance bekommt, finde ich, muss man sie nutzen zumindest, ja, wenn man die Affinität dazu hat.
Ja.
Und ich war ja in dem Studium, es ist ja nicht fern gewesen und habe mich auch interessiert dafür. Deshalb war es für mich klar, ich nutze diese Chance und habe mich auch sehr privilegiert gefühlt, dass ihr mich überhaupt in der Situation gesehen hat, dass ich das machen könnte. Von daher war ich sehr dankbar und ich wollte auch ein Stück zurückgeben, auch quasi, ich habe ja mein ganzes Studium, Kindheit und so leben dürfen, weil unsere Mitarbeiter uns das auch ermöglicht haben, weil meine Familie mir das ermöglicht hat. Deshalb wollte ich die Dinge zurückgeben. Und von daher hat er gesagt, komm, und dann bin ich gekommen, aber es war halt so, ich war dann da und ich so, ja, Papa, was ist denn jetzt los? Wie machen wir das jetzt? Und das ist nicht optimal. Yeah. Ja? Das würde ich selber anders machen. Es wäre für mich, Klarheit wäre besser gewesen. Es ist generell, finde ich, im Leadership und im Personal Klarheit das Wichtigste, was man fokussieren muss, auch in der Kommunikation und auch im Nachfolgeprozess.
Yeah.
Das ist da schwammig, ist aber auch, weil es so ungewohnt ist, weil es vielleicht auch Familie ist und weil man da auch nicht so hart vielleicht sein möchte. Es war auf der anderen Seite sehr lieb alles, ja, aber andererseits brauchst du natürlich auch
gewisse Führung.
Führung und Handen, ja, das ist wichtig. Und aber unser Prozess ist ja trotzdem gut gegangen und wir haben uns dann aneinander gewöhnt und das haben wir dann auch alles Steps gemeinsam besprochen, ja.
Ich meine, das genau das, was du sagst, habe ich in Familienunternehmen auch oft beobachtet, ne? Es funktioniert irgendwie. Ich meine, immerhin ist es ja auch ein fast einmaliges Erlebnis. Wie oft macht man denn eine Nachfolge? Vielleicht einmal im Leben, ja, oder zweimal. Wie war das mit deinem Bruder? Wollte der nicht auch irgendwie rein? Oder war das kein Thema?
Also mein Bruder ist älter und der hatte quasi direkt nach meinem Studium oder nach seinem Studium ist er als Trainee in eine andere Firma gegangen und war dort super glücklich.
Danke.
Das heißt, für ihn war der Weg so quasi, dass er erst extern geht. Das war jetzt nie so.
Das war nie ein Thema da.
Nee, genau. Also wir hatten da auch nie Diskussionen, nach wie vor nicht. Ja, er ist glücklich, er ist super positioniert in seinem Job, auch sehr erfolgreich. Und also da haben wir keinen, Gott sei Dank, keine Streitpunkte, ja.
Ja, er ist auch sehr positiv, weil da ist ja auch dann immer die Wahl und wer macht's und wer will's und so weiter, ne? Aber wie, mich würde da mal interessieren, ich meine, du bist ins Unternehmen gekommen, du hast ja diese privilegierte Situation gehabt. Da geht es ja jetzt letztendlich auch darum, dich da stückweise so an die Spitze durchzuarbeiten. wie war das damals? Du bist ja hingekommen, es gab keinen so richtigen Plan und jetzt irgendwie hast du dich da, wie ging das dann so weiter?
Also in meinem speziellen Prozess habe ich dann selber so den Plan gemacht, einen Trainee aufgebaut über 12 Monate.
Hast du einfach für dich selbst?
Genau. Man sieht ja dann auch, wie gehen andere Kommilitonen in Firmen rein. Ich habe mir das geschaut, wie der beste Weg ist. Ich war ja jetzt nicht irgendwie blank von Know-how. Ich habe einen Master gemacht und habe mir dann selber auch dann den Plan zurechtgelegt, welche Abteilung ich wollte wissen, wer sind die Treiber, wer sind die Querulanten, ich möchte auf gar keinen Fall als Chef kommen, sondern mich eingliedern und dann auch den Spirit mitbekommen, wo haben wir Probleme und viele, viele Fragen stellen. Das war quasi mein erstes Jahr und dann war nach dem ersten Jahr eine Position dann vakant, da ist einer krankheitsbedingt ausgefallen im Bereich Produktionsplanung, das war natürlich nicht meine Wunschposition, aber da dann hat dann mein Vater gesagt, das wäre jetzt ganz gut, jetzt ist ja das Trainee rum, also da haben wir jetzt einen Bedarf, geht doch da mal bitte rein. Und dann, Ja, also es ist natürlich alles andere als mein Wunsch, aber Produktionsplanung war dann so auf dem Boden der Tatsache. Ich hatte keinen Plan von Produktion. Ich hatte wirklich auch keine Ahnung von, wie plane ich jetzt hier Maschinen richtig ein, dass es alles funktioniert. Und das war ein gutes Learning, weil das war eine bittere Zeit, weil ich so einen Spiegel bekommen habe, was kann ich in der Firma leisten? Welches Know-how fehlt mir? Und da kam dann die Entscheidung, okay, ich muss aufsatteln im Bereich Verfahrenstechnik. Welche Produkte gehen auf welchen Maschinen? Einfach Know-how, ja? In dieser Technik, die wir bei uns in der Firma haben. Und das habe ich dann auch nebenberuflich gemacht, habe es meinem Vater auch nur erzählt, weil ich irgendwie so auch das Gefühl hatte, ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchziehen kann, weil es ein sehr spezielles Thema ist. Und ich habe es durchgezogen. Es hat mir gut getan, weil ich dann auch danach war ich dann im Vertrieb, im Personal und ich konnte im Vertrieb nach außen gehen und sowohl kaufmännisch als auch technisch vertreten. Und das als Frau, Tochter vom Chef und dann, wenn du dann konsequent eigentlich unterschätzt wirst, ne, du kommst rein zu Kunden und dann denkt jeder, ach ja, was womöglich noch mit ihren rot lackierten Fingernägeln, was würden die mir jetzt erzählen? Und da ist dann die Challenge, zu punkten mit also Know-how in der Tiefe und Fachkompetenz kaufmännisch und technisch. Und das konnte ich bieten. Und mit diesem habe ich dann auch Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe gemerkt, ich werde gehört, mir wird zugehört und ich konnte auch gute Punkte bringen und habe dann von Projekt zu Projekt, das erfolgreich gelaufen ist, dann auch so einen Track Record aufbauen können. Ne? Ja. Also auch innerbetrieblich, also sowohl intern als auch nach extern. Ja. Und je mehr du natürlich dann auch Projekte gut durchziehst, desto mehr stellst du dich in Position. Bin dann auch in die Assistenz der Geschäftsleitung nach 3 Jahren gekommen und dann 2015 in die Geschäftsleitung rein. Den Weg habe ich dann aber auch selber dann so gepusht. Dann habe ich auch mit meinem Vater gesprochen und sage so, okay, jetzt bin ich soweit. Er war dann auch immer derjenige, der das gepusht hat und unterstützt hat, aber nie derjenige, der es vorgeschlagen hat. So, also ich sage es auch heutzutage oftmals so, weil es gibt auch andere, die dann den Weg schon vorgeben als Eltern, aber bei mir war es in dem Fall nicht so. Aber dann muss man sich auch selber positionieren. Man darf sich nicht irgendwie immer bitten und fragen lassen und zu fein sein, sich zu positionieren, sondern dann sage ich insbesondere auch Nachfolgern, hey, also wenn ihr euch fit genug fühlt, dann müsst ihr euch auch platzieren. Ne? Das ist übrigens nicht nur im Familienunternehmen so, sondern auch generell auch außerhalb.
Ich würde gerne noch mal eine Station ganz kurz zurückgehen, weil das, was da passiert ist, dass da so eine vakante Stelle entstanden ist, dass du da jetzt so reingehen musstest, ja, dass du da einen Bereich übernehmen musstest, der für dich vielleicht auch unbekannt war. Da, ich sehe das immer wieder in Konzernen, da werden Leute so durch Trainee-Programme durchgeschleust und dann sind die auf einmal so eine Art General Manager. Das heißt, die haben gar keine richtige fachliche Erfahrung. Was würdest du denn sagen im Mittelstand? Wie hoch ist denn so diese fachliche Expertise benötigt als Führungskraft, um da überhaupt richtig anzukommen und Wirkung zu verursachen? Also
ja, also da sagst du natürlich den richtigen Punkt. Wenn du Führungskraft bist im Mittelstand, dann ist die Kompetenz im Bereich Führung extrem wichtig. Ja, Leadership, wie führe ich ein Team? Aber du musst wissen, was die Menschen tun, weil wir haben jetzt nicht so riesige Strukturen, dass wir hier zig Leader haben, die dann nur den ganzen Tag quasi One-on-Ones führen, ja, sondern wir brauchen auch operative Arbeit bei den Führungskräften. Ja, also das ist so ein Mix. Das heißt, man muss schon von den Dingen, die die Mitarbeiter tun, haben. Ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen anders in Konzernstrukturen, wo man viel mehr delegiert. Aber wenn man jetzt in unseren Strukturen ist auch noch selber Hand anzulegen. Also man thront da nicht drüber als Führungskraft.
Und du bist ja da reingekommen, hast das so festgestellt. Wie würdest du sagen, wie bist du denn damals damit umgegangen und wie würdest du vielleicht heute damit umgehen, wenn du ins kalte Wasser, in so eine Situation reingeschmissen wirst?
Ja, also damals war mein Anspruch, perfekt zu sein, alles zu wissen. Ja? Und das ist jetzt rückblickend natürlich ein Fehler. Ne? Also du kannst erstens mal nicht alles wissen, das geht nie. Und vor allem auch nicht als Führungskraft. Da musst du natürlich schauen, dass du diejenigen, die im Team sind, dass die höchste Kompetenz haben in dem, was sie tun und du ihnen quasi Flügel gibst zum Fliegen in ihrem Bereich. Ja. Und eigentlich auch man sich ergänzt mit höherer Kompetenz. Ja? Und man die, quasi als zwischenzeitlich, sagen wir eher so als Motivator, Empowerment und quasi für die Zukunft aufstellt, dieses Leadership. Also das würde ich jetzt sagen, das mache ich heute. Hm. Und damals war ich mehr so, okay, ich muss alles selber können und wenn mich jemand was fragt, muss ich alles beantworten können. Und das ist natürlich ein Trugschluss und auch völlig falsch, ja. Aber das wusste ich damals nicht. Und das würde ich als auch meinem jüngeren Ich auch sagen, hey, mach dich mal locker. Du musst nicht alles wissen, du kannst es nicht, es weiß auch kein Mensch alles, ja. Und viele tun auch nur so, ja. Und das muss man dann auch ehrlich mal so sagen. Wenn du dann 5 Fragen stellst, dann merkst du sofort, dass das Know-how nicht da ist. Und dann fallen die um. Und dieses Learning habe ich aber erst mit der Zeit bekommen. Das ist, denke ich, auch ein Prozess für jeden. Das ist auch eine Erfahrung. Und heute weiß ich, dass ich die Arbeiten tun kann. Und wenn wir jemand neu onboarden oder reinnehmen ins Team, sage ich, wäre es mir am liebsten, die haben höhere Kompetenz in den Bereichen, wo wir besetzen, als ich. Und ich bin diejenige, die hier alle motiviert, die Ressourcen bereitstellt, dass die alle fliegen können in ihren Bereichen.
Aber wahrscheinlich, also ich denke da immer so drüber nach und denke so, naja, wenn du nicht so bereit gewesen wärst, dir auch dieses Know-how so wissbegierig anzueignen, ob du dann überhaupt so diese Position, die hättest erarbeiten können, weil auf der anderen Seite entsteht ja auch so ein gewisser Respekt der Leute, sehe ich immer wieder, ne? Dass sie mitreden kann. Ne? Also,
genau, also
mal gucken, ne?
Ja, also in jungen Jahren insbesondere ist es wichtig, dass du da auch dann da dein Track Record, also Erfolge hast und nicht kommst als Chef und sagst, ich weiß ja alles und möchte jetzt hier den Laden umdrehen. Das ist eine Attitüde, die ich nicht empfehlen würde. Ist aber anders, also wenn du in jungen Jahren kommst. Ja. Natürlich, wenn jemand als Nachfolger reinkommt und dann erstmal irgendwie 10, 15 Jahre extern irgendwo gearbeitet hat und Know-how aufgebaut hat und extern was gelernt hat, dann kommt er natürlich anders in die Firma rein. Dann kommt man als gemachte Frau, Mann rein. Ja? Und dann ist aber auch die Erwartungshaltung vom Team anders. Ne? Weil dann denkt man, okay, die waren jetzt da 10 Jahre woanders. Jetzt let's see, was kannten die?
Ja, genau, dann musst du dich damit unterweisen.
Genau, dann musst du dich damit und kannst auch nicht so viel fragen. Ja? Ich kam rein in jungen Jahren und konnte alles fragen, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche euch, um hier euch zu verstehen, uns zu verstehen, wie die DNA ist. Und das ist natürlich ganz anders, wie wenn du als Kind da mitläufst, ne? Oder als Ferienjobberin oder ja, deshalb kommst du da schon nochmal in eine ganz andere Situation.
Und dann war ja sozusagen die Assistenz der Geschäftsführung eigentlich dein Sprungbrett, da warst du ja sehr nah dann wahrscheinlich deinem Vater auch dran und dann hast du ihm gesagt, so, jetzt übernehme ich hier bitte. Wie lief das dann ab da an, ne? Ich meine, das eine ist ja mit in die Geschäftsleitung einzusteigen, das andere ist auch irgendwann das Eigentum übertragen zu bekommen. Ist ja auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte da, ne?
Genau, also Assistenz der Geschäftsleitung, das heißt, ich war eigentlich überall mit dabei, bei allen Gesprächen mit Partnern und da habe ich auch festgestellt, ja, also nicht nur bei Kunden, Lieferanten, Personalgesprächen, sondern auch Banken, Steuerberater und Co., ja, es gab immer nur einen Fokus.
Mhm.
Und auch wenn da die Fachabteilung mit drin saß, als Abteilungsleiter vom Finanzbereich oder sonst oder Verkaufsleiter oder so, alle haben immer meinen Vater fokussiert. Alle. Wir waren quasi unsichtbar. Ja, und diesen Spiegel habe ich ihm mal gesagt und sage so, du Papa, merkst du eigentlich, dass alle Partner, mit denen wir sprechen, die sprechen mit dir und die nebendran sitzen, das sind so Schattenpersonen, die gar nicht wahrgenommen werden. Wie schaffen wir es? Das wollte ja mein Vater.
Ja,
es ist so der
Prozess,
der auch gar nicht so aufgefallen. Er ist nämlich ein super Teamplayer. Und dadurch, dass ich es ihm so gespiegelt habe, was er davor natürlich obviously keiner macht, ja, weil von den Mitarbeitern sagt das ja keiner. Also wissen sie eigentlich, dass sie immer nur fokussiert werden. Also ich habe das gesagt, als Tochter kann man sich das ja auch mal trauen. Und sollte man auch. Und dann hat er gemeint, ach nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, wie kriegen wir das anders hin? Ne? Wie bekommen wir jetzt zum Beispiel in unserer Rolle so eine Doppelspitze hin, sodass wir es gemeinsam machen, ein Vater-Tochter-Gespann? Wie bekommen wir es hin, dass unsere Führungskräfte sichtbar werden? Ja. Ja? Wie, dass sie auch Entscheidungen können? Das heißt dann zum einen Verantwortung übertragen an einzelne Fachpositionen und zum anderen Sichtbarkeit auch visuell. Ja?
Ja.
Das heißt, wir sind rausgegangen, auch Bildsprache, Vater-Tochter-Gespann. Auch sämtliche Medien, die wir bespielt haben, waren wir immer im Duo, immer zu zweit, sodass quasi es klar ist, wir sind gemeinsam eine Vater-Tochter-Gespann und wir haben ein Team und so auf einmal sind dann mehr und mehr andere Charaktere auch in Fokus geraten und wenn einzelne Führungskräfte dann in Position gebracht werden, dann müssen die auch entscheiden dürfen. Ja? Wenn die drin sitzen in der Besprechung und am Ende alles der Chef entscheidet, ja, dann braucht man die ja gar nicht. Ja?
Ja.
Also das hat die Kompetenz und Entscheidungshoheit muss bei der Führungskraft liegen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem in konservativen patriarchischen Strukturen, auch wie unsere.
Mhm.
Und das gelingt mal besser, mal weniger. Und da braucht man auch ein großes Vertrauen in die Führungskräfte, aber auch gute. Und da sind wir dann wieder,
ja.
wen kriegt man im ländlichen Raum, wen boardet man, also wo hat man die Onboarding-Situationen, passen die Schlüsselstellen. Und da ist dann quasi die zweite Führungsebene eine ganz wichtige und entscheidende Funktion. Ja? Dieses ein Führer, also ein Team kann nur so gut sein wie die zweite Führungsebene und sie müssen ja top sein.
Das ist ja auch ein riesen Veränderungsprozess zur damaligen Zeit, wo ja alles durch den Chef entschieden worden ist. Ja. Ne? Und wie habt ihr die denn empowert, die zweite Führungsebene? Also wenn du gerade sagst, die müssen top sein, die sind ja nicht alle top von Anfang, ne?
Nee, also das ist die Herausforderung oder das ist die Aufgabe, die wir zu tun haben, die auch meine Aufgabe ist. Oder mein Vater seine Aufgabe. Und wenn du jetzt sagst, wie habt ihr die empowered, das hört sich jetzt so an, wenn bei uns alles perfekt wäre. Nein, nein, wir haben auch so und so, ja, Positionen unter uns rumpelt und rappelt im Karton. Und wir werden auch die nächsten 5 bis 10 Jahre da eine Transformation sehen. Also das ist ja ein Prozess. Du hast in einem Team von Führungskräften immer High-Performer dabei und Low-Performer. Und die Königsdisziplin ist quasi, die Low-Performer zu identifizieren und quasi im besten Fall so herauszunehmen, dass die High-Performer sich nicht zu gebremst fühlen und die quasi sich im Sog fühlen mit anderen High-Performern.
Ja.
Also das heißt, Gleichgesinnte untereinander, die sich ergänzen in der Kompetenz und die sich dann zusammenziehen, weil die Low-Performer, die ziehen die anderen runter, ja?
Ja.
Wenn die nicht gleichtaktig sind. Deshalb war natürlich die Herausforderung, mehr von denen zu haben im Team, in diesem Führungsteam, die das Team nach vorne bringen. Ja. Und das ist ungewohnt, weil sie davor das früher nicht so gewohnt waren, dass sie den Takt auch mit angeben. Ja, so.
Häufig sind ja auch die besten Fachkräfte zu den Führungskräften befördert worden, haben diese Fähigkeiten ja auch nie irgendwie gelernt oder wurden nicht ausgebildet oder so.
Genau.
Ist auch ein Veränderungsprozess.
Genau. Ja, sind, ne? Insbesondere Fachkräfte, weil wir sind ja im Produktionsbereich, wenn du eine Fachkraft, die im Produktionsbereich wirklich Top-Expertise hat, ne? und alles perfekt macht, heißt es noch lange nicht, dass es dann, also weil zum Beispiel schon lange da ist und dann irgendwie so nahe steht, dass er dann irgendwie das Team übernimmt, dass derjenige dann... Das ist
ein neuer Job.
Genau, es ist eine ganz andere Kompetenz, die du brauchst. Ja. Und es könnte sein, wenn man den dann zum Leader macht, dass dann untergeht, ne? weil es dann nicht mehr in seiner Talentlinie oder arbeitet. Und das ist dann schwierig und eine Fehlentscheidung. Aus ja. meiner Sicht von demjenigen, der die Firma führt.
Du hast ja in der Zeit der Pandemie, hast du ja auch Plastoma ja sehr, sehr sichtbar gemacht auf einmal, ne? So wie ich das so nachgelesen habe, alles. Was war da so der Punkt? Ich meine, ihr seid ein Zulieferer, euch kennt man eigentlich so nicht, ne? Wenn ich hier meine Kaffeemaschine stehen habe, da weiß ich nicht, dass ihr da eigentlich vielleicht jemand beteiligt war. Was hast du da für einen Prozess angestoßen und wie hast du das in diesen Strukturen gemacht, die das vielleicht gar nicht gewohnt waren?
Also damals, als die Pandemie war, unsere Mittel davor waren an Kunden zu gewinnen. Natürlich, wir haben Bestandskunden, die sehr gut sind, aber viel über Messen, viel über Kundenbesuche, viel über Kundenkontakt. Ja, und das ist natürlich alles weggebrochen. Das heißt, nicht nur die Neukundenakquise, die Bestandskundenpflege ist weggebrochen, aber auch zu allen anderen Dienstleistern und Partnern, sondern jegliche Möglichkeit, irgendwie in Kontakt zu treten. Und gleichzeitig sind die Branchen quasi zusammengebrochen. Ne? Also jetzt überall so nach unten gebrochen. So, und dann war für mich natürlich die Herausforderung, wie fangen wir das auf? Wie machen wir uns sichtbar? Wie machen wir uns sichtbar für Medizinbereiche? Wie machen wir uns sichtbar für notleidende Branchen, ja? Oder Atmungsgeräte, die da Beatmungsmasken und solche Sachen. Wir können die Sachen alle produzieren. Wie weiß jemand, dass wir das können? Und deshalb bin ich in die Sichtbarkeit gegangen. Aber nicht nur über den Plastromeier-Kanal, natürlich auch in die Personal Brand. Weil Plastromeier, du sagst es schon selbst, keine Marke, Zulieferer der Industrie, man muss und kann uns nicht kennen, weil wir ja für die Marken als Shadow produzieren. Deshalb bin ich als Gesicht reingegangen und habe gesagt, okay, das ist unsere Firma und das Face der Firma, ich bin Plastomeier. Ich stehe für Plastomeier, rede natürlich auch viel über meinen Vater, über unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiter, aber vor allem das, was wir können und was wir tun. Und habe berichtet aus dem Alltag. Und das ist
einfach mit Insta-Stories rumgelaufen, genau. Das erzählt.
Instagram, ja. LinkedIn, aber am Anfang alles Instagram. Und alle haben gedacht, was machten die jetzt da? Und ich habe gesagt, I give it a try. Ich weiß nicht, wohin es führt, aber ich meine, nichts tun ist auch keine Option. Deshalb, und dann war dann so auf einmal, das, ich kann es jetzt im Nachhinein natürlich sagen, okay, wir haben Beatmungsgeräte, haben wir bei so einer Give a Breath Challenge mitgemacht, gewonnen und haben da dann Sichtbarkeit bekommen. Wir haben auch selber eine Maske gemacht, wir haben im Medizinbereich Produkte neu dazu bekommen.
Ja.
Wir haben die Pandemie eigentlich extrem genutzt und war dann das Erfolgreichste, was überhaupt war. Also aus Corona sind wir super erfolgreich rausgegangen und dann Post-Corona ist natürlich alles anhaltend gewesen und da war auf einmal dann die Sichtbarkeit da. Wir hatten die, wir haben die Streuweite gehabt und das mache ich nach wie vor, weil ich erzähle über unser Unternehmen und das bringt uns zum einen neue Kunden, zum anderen Mitarbeiter. Recruiting ist das ein ganz wichtiger Punkt. Viele kommen jetzt und sagen, sie kennen uns schon, sie haben die und die Podcasts gehört, sie haben dort eine Konferenz, Top-Arbeitgeber-Kongress oder was auch immer mich sprechen hören oder irgendwelche Zeitungsartikel gelesen. Also wir ziehen jetzt Menschen in Resonanz, die uns schon kennen und wissen, wie wir ticken und müssen im Vorfeld nicht aussortieren, dass dann Leute kommen, die zum Beispiel in Konzernstrukturen sich am wohlsten fühlen. Weil sie wissen, wenn sie einmal einen Podcast von mir hören, also wenn ich dorthin gehe, dann sind dort, die ticken so, das ist das Familienunternehmen, das sind denen ihre Werte und das erleichtert es. Ja? Ja. Da kommen schon mal die Richtigen. Und
man kennt auch irgendwie den Chef, die Chefin, ja? Aber in dem Fall, ja? Das ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man da weiß, unter wem man arbeitet. Ne?
Ja, und viele schätzen das auch und schätzen da die Einblicke und es hilft uns ungemein, gerade auch im Recruiting-Prozess.
Du hast gesagt, dass dir total wichtig ist, Dinge zu verändern. Du bist ja ehrenamtlich in mehreren unterschiedlichen Institutionen, Vereinen, so nenne ich es jetzt mal, tätig. Was veränderst du dort? Also was passiert da? Veränderst du da wirklich was? Ist das nur so eine Bühne? Wie hast du so das Gefühl, dass es vorangeht? Also
ne? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass was bewegt wird und dass die Dinge, die ich, also ich würde es nicht machen, wenn ich denke, das macht keinen Sinn. Mhm. Ja, also wenn ich nichts verändern kann, lasse ich die Dinge. Und ich glaube, man hat ja auch so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung auch als Unternehmer, nicht nur über den regionalen Standort, über die Mitarbeiter vor Ort bei uns, sondern auch über die Grenzen hinaus für den Mittelstand. Deshalb, ich engagiere mich gerade deshalb für die Belange von zum einen Familienunternehmen, zum anderen natürlich für Nachfolgerinnen, für Frauen. Mhm. Ja, wie hat sich die Gesellschaft verändert und platziere da eigentlich aktiv auch meine Meinung ja, dazu. Und jetzt ein ganz konkretes Beispiel, das jetzt erst letzte Woche war, wenn du über das Ehrenamt sprichst, hat die Fraktion in Stuttgart, also ist da dort diskutiert über Menstruationsurlaub für Frauen, 3 Tage im Monat. Ne? Das heißt, so einfach über das wird dann so diskutiert. Dann habe ich als Unternehmerin, natürlich als Frau, ich sehe es natürlich, wenn du dich ranhäuft darüber äußerst, dann sagt wahrscheinlich jeder, was äußert sich jetzt hier daran?
Ja, genau, der hat keine Ahnung, was das bedeutet.
Genau, der weiß ja gar nicht, um was es da geht. Aber ich habe aktiv mich platziert und habe gesagt, ich sehe es als Fehler. Ja? Wie kann man eine Frau in diesem Bereich so schwächen und in Opferrolle bringen und dann sagen, okay, wenn Menstruationsurlaub, Sonderurlaub, das geht nicht, weil wir müssen doch schauen, dass es dann, wenn jemand Probleme hat während der Menstruation, dass es andere Lösungen dafür gibt. Medizinische Unterstützung, Aufklärung, ihr macht ja da auch super viel dazu, ne? Gesundheitliche Maßnahmen, dass sie begleitet sind, aufgeklärt sind und nicht sagen, okay, sie haben ein Problem und derzeit gehen sie weg. Im Einstellungsprozess, wenn ich dann eine Frau hätte und wüsste, eine Frau und ein Mann haben die gleiche Qualifikation und eine Frau hat aber x Tage, 36 Tage mehr Urlaub im Jahr zusätzlich wie der Mann, dann geht jeder Unternehmer und auch jede Unternehmerin her und entscheidet sich für den Mann. Ja, weil die Person dann eigentlich mehr Leistung bringen kann und das ist ein wirtschaftliches
unternehmerisches Risiko auch, sowas zu tun.
Genau, und dadurch schwächt man jede Rolle einer Frau.
Ja.
Und das finde ich nicht richtig diskutiert, finde ich auch nicht durchdacht von denjenigen, die diesen Vorschlag bringen. Ja? Und da muss man sich dazu äußern. Und vor allem, wenn man Frau ist, weil wenn da niemand was sagt, dann fühlt sich da irgendwie ja jeder gesehen. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, sag mal, geht's noch? Wir brauchen das und so. Und dann gibt es Kontermeinungen, aber genau diese Kontermeinung, die muss man ja, wenn sie fair diskutiert wird, auch zulassen, diesen Diskurs. Ja? Und dann auch sagen, okay, meine Rolle ist aber, ich bin Unternehmerin, ich möchte Arbeitsplätze sichern und auch Frauen in Position bringen. Und so bringen wir keine Frau in Position. Ja? So schwächen wir jede Frau.
Ja.
Und das sind solche Punkte, wo ich mich platziere. Und danach hat es eine Riesenwelle gegeben jetzt auch, ja. Und das sind so Dinge, wo ich sage, es funktioniert,
ja.
Weil dann auch Dinge gesehen werden, sichtbar sind. Und wenn du nicht sichtbar bist und nicht dich engagierst, dann wird sich auch nichts verändern.
Sehr, sehr, sehr spannend, liebe Isabel. Ja, das sind ganz, ganz viele spannende Aspekte. Ich könnte für die stundenlang noch weiter sprechen. Sollten wir vertiefende Folgen zu unterschiedlichsten Themen machen. Ich würde gerne eine letzte Frage stellen. Du bist Nachfolgerin in einem sehr konservativen Familienunternehmen, was du wirklich auf ein ganz, ganz neues Level gehoben hast durch deine Sichtbarkeit, durch deine Meinung, durch deinen Spirit. Was empfiehlst du den Familienunternehmen dort draußen in diesen Transformationsprozessen, auf was sie achten sollen, wie sie das Ganze angehen sollen?
Was ich insbesondere empfehle, ist, dass sie ehrlich sein sollen.
Ehrlich.
Aufrichtig. Aufrichtig zum einen mit sich selbst und zu ihren Eltern und zum Umfeld. Ja? Weil ich erlebe, dass viele einen Schein bewahren nach außen, weil ja nach innen und nach außen und sie uns selber extrem leiden.
Ja.
Und das heißt, authentisch sein, ich glaube, das ist die nachhaltigste Strategie, weil wenn du nicht offen kommunizierst, deine Bedürfnisse, deine Wünsche klar kommunizierst, auch gegenüber deinen Eltern, dann leidest du mehr, als dass du irgendwie was voranbringen kannst. Und das ist ganz wichtig, aufrichtig, sich selbst sein, authentisch und Know-how.
Ja.
Also wenn du einen Weg gehst im Unternehmen, bitte mit Kompetenz.
Ja. Ganz, ganz toll gesagt. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du die deutsche Wirtschaft auch so bewegst durch dein Auftreten, was mutig ist, was authentisch rüberkommt. Also und auch vielen Dank, dass du bei uns auf dem Top-Arbeitgeber-Kongress gesprochen hast. Isabel Krupp, man kann dich auch erreichen unter deinem Namen, glaube ich, ne? www.isabelkrupp.de.
Genau.
Genau, und da bist du
erreicht. Socials, Instagram.
Homepage, Socials, also folgt Isabel. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes die unterschiedlichen URLs hier drunter verlinken. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen da oben. Falls ihr eine Frage habt, postet sie unten rein. Falls ihr kontrovers mit dem Thema seid, was Isabel gerade genannt hat, auch gerne unten mit rein.
Genau,
und falls die Folge spannend ist und war für jemanden, den ihr vielleicht auch kennt, teilt sie gerne an die Person, weil das war einfach total inspirierend. Viele Punkte, die du besprochen hast. Und von meiner Seite aus sage ich Tschüss und gebe dir das letzte Wort, liebe Isabel.
Ja, danke dir, lieber Randolph, und auch deinem Team, dass ihr auch diese Themen sichtbar macht. Und es ist so wichtig für Familienunternehmen, dass ihr hier auch wirksam seid. Danke an euch.
Dann machen wir da weiter und sagen in Hamburg, sagt mal Tschüss. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.